Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Wer ab und zu mal so richtig verrückt wird, ist noch lange nicht jähzornig. Wer aber ständig unter Spannung steht, seine Täube abschluckt und nie zeigt und er bei irgendeinem geringen Anlass in ein Donnerwetter ausbricht, das kein Ende nimmt, der oder die hat ein Problem. Und die um ihn oder sie herum noch. Die können sich nämlich Mühe geben, so viel sie wollen. Jähzornige finden immer einen Grund zum Ausrasten und demütigen dann meistens die, die am nächsten stehen. In der Sendung von der Katharina Kilchenmann kommen Menschen zu Wort, die jähzornig sind. Aber auch solche, die unter den Ausbrüchen von Jähzornigen leiden. Katharina Kilchenmann, die mit dieser Sendung jetzt gerade einen renommierten Radiopreis gewonnen hat, der sogenannte Feature-Preis von der Stiftung Radio Basel. Jähzorn, die unterschätzte Volksplage, die preisgekrönte Sendung von DRS2, jetzt zuerst mal zu hören, da auf DRS1.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei doch mal nicht, leg mich doch am Arsch!
Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter.
Leg mich doch am Arsch mit eurer Freundschaft! Dumme Sau! Hast du so ein Arschloch? Wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Na, dann quatsch mich nicht an!
Klaus Kinski tobt da, der Schauspieler. Die Szene findet sich auf YouTube. Kinski auf dem Filmset. Er steht ganz dicht vor dem Regisseur Werner Herzog, schaut ihn grimmig an, schreit ihm ins Gesicht. Er wirkt bedrohlich und zugleich lächerlich, finden Sie vielleicht. Finde ich auch. Heute muss ich schmunzeln. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da haben mich solche Szenen in Panik versetzt. Zum Beispiel habe ich einmal vergessen, einen Brief meines Vaters einzuwerfen. Den ganzen Nachmittag habe ich gespielt und den Brief sah ich erst wieder, als mein Vater von der Arbeit zurückkam. Er tobte. Er schrie. Alle waren wir schuld. Meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder. Ich war starr, eingefroren, betäubt, nicht mehr vorhanden.
Unverständlich war mir immer deine vollständige Empfindungslosigkeit dafür, was für Leid und Schande du mit deinen Worten und Urteilen mir zufügen konntest. Es war, als hättest du keine Ahnung von deiner Macht. Du schlugst mit deinen Worten ohne weiteres los. Niemand tat dir leid. Nicht währenddessen, nicht nachher. Man war gegen dich vollständig wehrlos. Und immer auf eine Flucht, meist eine innere, bedacht.
So schreibt Franz Kafka in seinem Brief an den Vater. Er zeichnet einen im Grunde gütigen Menschen, der ihn aber immer wieder mit seinen Jähzornanfällen verletzte.
Das ist eine Riesenleidensgeschichte, ja. Darum nenne ich das ja auch eine veritable Volksplage.
Diese Ausbrüche, die waren nie vorhersehbar. Und die konnten aus einer allerbesten Stimmung, konnten die einfach passieren und konnten alles Stimmung kaputt machen, alles zerstören.
Die alltägliche Lebenssituation, die waren so, dass die permanente Angst so groß war, dass es eine Erlösung war, wenn es wieder passiert war. Also ich war dann wirklich für einige Stunden erlöst. Jetzt ist es passiert, jetzt passiert es nicht sofort wieder. Aber der Teufelskreis war natürlich geschlossen und das Ganze begann von vorne. Und eigentlich war dann die Angst schlimmer als der Ausbruch.
Etwas Schlimmes war, dass meine Mutter so überhaupt nicht fassbar war für irgendeine Argumentation. Man hätte wirklich mit gar nichts ihr beikommen können oder so. Man hätte es gar nicht gut machen können.
Beim Kochen fällt dir was runter und du bist schon am Ende deiner Kraft und fluchst und tobst wegen etwas, was für Außenstehende nun einfach Bagatelle und lächerlich ist. Für mich ist das unerträglich, in dem Moment einfach zu viel, geht nicht, hat nicht Platz. Und ich sehe die ganze Welt gegen mich. Ich sehe tausend Dämonen und ja, dafür hat der normale Mensch, sage ich jetzt mal, kein Verständnis. Das ist irgendwie krank.
Ein nichtiger Anlass, eine lächerliche Bagatelle. Und er bahnt sich jäh einen Weg, der Zorn. Ein an Kraft nicht zu überbietender Affekt. Ein Schwall von Sätzen, die in Sekunden alles ausdrücken, was der Anstand sonst nie zulassen würde auszudrücken. Eine Kraft, mit der Tassen, Schuhe oder Stühle durch die Gegend geworfen werden. Eine Energie, die zerstören will, um nicht selbst zerstört zu werden. Der Jähzornige ist nicht zu bändigen. Ein ganzer Cocktail an Gefühlen treibt ihn an, Kränkung, Unterlegenheit, Herrsch- und Rachsucht. Er sieht nur noch sich, er schreit sich den Fluchtweg frei, sucht in der Wut seine Kraft und gerät durch den Jähzorn völlig außer sich.
Wir waren in Ferienvorbereitungen, Mittagessen machen, alles hinschleppen und wegräumen und dies und das und packen und pipapo und dann sollte man noch den Gepäckträger aufs Auto schrauben und ich mache das auch noch und ich gehe raus und schraube und das Ding funktioniert einfach nicht und klemmt nicht und hält nicht und ich merke schon, wie die ganze Energie in mir zu kochen und zu brodeln beginnt und man reißt sich zusammen. Man weiß auch, der Partner verträgt das überhaupt nicht, wenn ich jetzt hier explodiere und man schluckt runter und es kommt wieder hoch und wirkt und man schluckt wieder runter und es kommt immer in kürzeren Intervallen und der Kopf wird heiß und man schwitzt und dann flucht man mal so ein bisschen leise und wirkt es wieder runter und irgendwann ist einfach klar, jetzt reiße ich dieses Ding vom Dach und ich werde das ganze Dach aufkratzen und einen Schaden von ein paar tausend Franken hier machen. Ich habe es dann in der Situation einfach geschafft, das Werkzeug auf den Boden zu schmeißen und zu sagen, mach du das, ich kann nicht mehr und bin dann weg. Sie stand natürlich dann trotzdem da mit langem Gesicht, weil es mir... meist nicht gelingt rechtzeitig, wenn ich merke, stopp, es fängt an, in aller Ruhe noch zu sagen, ich pack das gerade nicht. Kannst du das übernehmen? Weil ich von mir erwarte, weil ich von mir verlange, solche Dinge zu können, Dinge, die für andere überhaupt kein Problem sind, die mit Leichtigkeit erledigen, auch unter Druck. Ich empfinde das halt schon als Defizit, ein Defizit, das ich nicht möchte und wo ich immer wieder reingerate, weil ich von mir erwarten würde, dass ich das zu packen habe, dass ich das zu schaffen habe und ich wollte ihr doch jetzt den Dienst tun, ich wollte doch jetzt das machen, dass man nachher laden kann und ich wollte nicht, dass sie das machen muss. Und am Ende muss es dann trotzdem tun, aber dazu kommt eben, der spinnt wieder. Und das sind einfach Dinge, es bleibt immer etwas hängen. Es bleiben Scherben und die summieren sich dann halt. Und ja, irgendwann endet so eine Beziehung und man fragt sich, ich habe doch mich immer so bemüht, wieso denn das? Und warum bleiben nur die Scherben und all das andere, was doch auch da war, zählt dann irgendwie gar nicht mehr. Das ist schmerzlich. Also ich denke, diese Jähzorn-Geschichte hat mich ein ganzes Leben lang sehr viel Nähe und Beziehung gekostet. Immer, immer und immer wieder. Und das ist eine sehr traurige Seite.
Meine Mutter sagte immer, jedes Mal kommt ein kleiner Riss dazu und irgendeinmal bricht es auseinander. Zu viele Risse, zu viele Verletzungen. Ich hatte mich innerlich längst aus dem Staub gemacht. Die ständigen Zornesausbrüche meines Vaters haben mich nicht zerstört. Aber sie tauchten wieder auf. In Liebesbeziehungen, bei der Arbeit, als ich selber Mutter wurde. Ich schrie. Ich tobte. Ich spürte die Macht, die man damit ausüben kann. Die Lust, es genauso zu machen, wie es in jeder Zelle meines Körpers als Erinnerung gespeichert ist. Im vollen Bewusstsein, dass jeder Anfall einen Riss im Band zum anderen hinterließ.
Ja, die Beziehung ist leider seit dem März dieses Jahres beendet. Nicht auf mein Drängen hin. Und da hat diese ganze Jähzorn-Geschichte auch ihren Anteil dran. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich hatte einen Hund. Und wir waren zusammen mit vielen Freunden von ihr zum Picknick draußen. Und da war ein anderer Hund mit dabei, so ein kleiner Straßenhund, frisch aus Spanien. Und zu dem hat man überhaupt nicht geschaut. Und mein Hund war nun leider ein Obersensibelchen, der war zwar fünfmal so groß wie der andere, aber ein scheues, ein ich müsste auf Berndeutsch würde man sagen, ein verschupftes Ding, das sich nicht wehren kann. Und dann kommt natürlich in mir sofort dieser Beschützerinstinkt, dann muss ich mich halt davor stellen. Und der Kleine hat ihn also 3-4 Mal einfach geschnappt und gebissen. Und ich habe immer gesagt, jetzt guck doch mal zu eurem Hund, das geht doch so nicht. Und keine Reaktion. Und irgendwie beim 4. oder 5. Mal habe ich halt dieses kleine Ding mal so richtig gepackt und geschüttelt und angeschrien. Und dann gucken mich also 30 Augenpaare von diesen Freunden an, als ob ich vom Mond käme. Die ganze Vorgeschichte hat kein Schwein interessiert, die haben sich alle unterhalten und man hat das kaum wahrgenommen. Aber diesen Ausbruch, der war natürlich auch entsprechend laut, den haben alle mitgekriegt. Und da ging richtig so ein Bruch durch diese bis dahin sehr offenen und lockeren Beziehungen. Und ich denke, das war nie mehr zu kitten. Das war für immer und ewig hatte ich dann diesen Stempel von, der hat irgendwo einen Flick weg. Also das blieb hängen. Ja, diesen Vorgängen irgendwo so ausgeliefert zu sein, bei allem guten Bemühen, bei allem guten Willen zu wissen, irgendwo kommt die Situation, wo es mir wieder entgleitet, wo ich nicht agiere, sondern reagiere, wo der Körper wie seine Eigendynamik hat, der ich nichts entgegenzustellen habe. Das sind ungeheure Kräfte, die da wirken. Das ist, man weiß ja, wir sind ein Chemie-Cocktail und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin eine ganze Chemiefabrik. Da nützen all die Brandmauern und die Löschtrupps, die sind einfach zu schwach und man weiß, das wird mich wieder Nähe kosten, das wird mich wieder Liebe kosten. Und gerade in einer Beziehung, wenn man weiß, sie kann damit nicht umgehen, der Partner kann damit nicht umgehen, das ist ihm zu viel. Und die Beziehung ist bedroht durch diese Seite. Und man weiß ganz genau, natürlich, man kann Yoga machen, man kann Entspannungsübungen machen, man kann gucken, dass man genug schläft und. Aber das alles sind Tropfen auf den heißen Stein. Und all dies schützt nicht wirklich, gibt keine Garantie. Diese Anspannung, die das dann auch mit sich bringt, diese Angst, ich verliere diese Beziehung wegen diesem Scheiß. Weil es ist ein Scheiß schlussendlich. Es gibt kein schönes Wort für eine solche Geschichte. Das ist ein Damoklesschwert, das wird man nicht los. Und ich denke, schlussendlich war das ein großer, mitentscheidender Teil, dass eben auch diese Beziehung in Brüche gegangen ist. Bitter.
dass die Anfälle von Jähzorn von meiner Mutter mich beeinflusst haben und bis ins Erwachsenenleben begleiten, ist mir eigentlich das erste Mal aufgefallen, als ich ein spezielles Parfum gerochen habe. Das weckte ungute Gefühle in mir. Einfach gab mir eine Art Knopf in den Bauch. Und das war das Arbège von Lanvin. Und als ich das ein weiteres Mal gerochen habe, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was es ist, warum das in mir auslöst. Und es ist mir dann aufgefallen, dass dieses Parfum das Ausgangsparfum von meiner Mutter war. Meine Mutter war eine sehr hübsche, sehr eitle Frau auch. Sie hatte viele soziale Anlässe. Und das war so das Parfum, das sie sich immer dann ansprühte, wenn sie einen größeren Anlass vor sich hatte. Und dann war sie immer nervös. Und dann konnte es ganz, ganz leicht passieren, dass sie über gar nichts so wütend wurde, dass sie sich gar nicht mehr spürte. Und ich kann mich an einmal erinnern, als sie in ihrem unbändigen Zorn das Abendkleid, das sie trug, einfach zerrissen hat, in der Mitte durch. Und das Schlimme war, dass ich schuld daran hätte sein sollen. Und das habe ich als Kind einfach schlicht nicht verstanden. Wenn meine Mutter sich vorbereitete für einen solchen Anlass, also wenn sie wahrscheinlich schon angespannt war, dann musste man ganz schnell spüren, was sie von einem wollte. Und wenn sie dann sagte irgendwie, hol mir blaue Schuhe, dann holte ich die blauen Schuhe. Aber ich war selbst schon nervös, weil ich wusste, jetzt darf ich bloß nicht die verkehrten bringen. Und natürlich brachte ich die verkehrten. Und dann konnte sie darüber so unglaublich wütend werden, dass sie die Schuhe rumschmiss oder was es dann war. Aber die angespannte Situation, die hatte sich davor schon aufgebaut. Also darauf reagierte ich als Kind schon ganz stark und ganz verkehrt. Und das war wahrscheinlich das Allerschlimmste. Dann hätte ich tun können, was ich auch getan hätte, es wäre verkehrt gewesen. Weil eigentlich konnte ich ja gar nichts dazu. Also eigentlich konnte ich dann nur verkehrt machen. Und dennoch hat man ja immer das Gefühl als Kind, dass man etwas daran ändern könnte. Wenn man es jetzt richtig machen würde, dass es dann schon klappen könnte, ohne die Ausbrüche. Und als ich dieses Parfum roch, da habe ich gemerkt, da steckt noch eine ganze Menge Angst. Merkwürdigerweise war ich nie wütend auf sie. Ich war nur einfach vor allem verunsichert und vor allem hatte ich eine unglaubliche Angst vor diesen Anfällen. Und die Angst hatte ich schon vor den Situationen, die eventuell diese Anfälle auslösen könnten. Und vielleicht, dass ich dadurch auch schon nicht so reagierte, wie ich hätte reagieren sollen. Wobei ich bis heute nicht weiß, wie das genau gewesen wäre. Wir hatten eine ganz normale, gute, freundliche, friedliche Beziehung. Es war einfach in diesen Momenten, wenn einfach solche Ausbrüche bevorstanden, dann gab es überhaupt keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Und damals spürte ich das einfach nur. Und dann war ein Tag, der wunderschön gewesen war, der konnte dann ganz plötzlich total kippen in das komplette Chaos. Und das konnte sehr weit gehen, also da gingen sehr viele Sachen zu Bruch bei uns zu Hause und sehr, sehr häufig auch Dinge, an die meine Mutter ihr Herz gehängt hatte. Ich erinnere mich, dass wir einmal eine große Gartenparty gegeben haben und es war alles wunderschön angerichtet, es waren, glaube ich, auch schon erste Gäste da, die am Apéro waren, es war wirklich schön dekoriert alles im Garten und irgendwie, was genau der Auslöser war, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber mein Vater hatte, glaube ich, die verkehrten Servietten genommen oder sowas. Und das hat meine Mutter ganz plötzlich derart in Raserei gebracht, dass sie die Geranien vor dem Küchenfenster nach meinem Vater geworfen hat. Und die Leute, die im Garten waren, die haben erst noch gelacht. und erst dann gemerkt, dass das ja eigentlich irgendwie ernst war. Und das war unglaublich schwierig, nachher dann noch eine gemütliche Gartenparty zu machen, was ihr so wichtig gewesen wäre. Nach den Anfällen war meine Mutter wieder ganz normal, aber für diese Ausbrüche hat sie sich nicht entschuldigt und sie hat auch danach immer noch eigentlich gedacht, dass es mein Fehler war, weil ich war der Auslöser gewesen. Und ich glaube, das habe ich am ungerechtesten empfunden. Heute denke ich, dass gerade weil ich vor allem als ihr Kind diese Ausbrüche erlebt habe, dass sie mir das irgendwie übel genommen hat. Sie hat mir verübelt, dass ich das ja alles wirklich miterlebt habe. Und obwohl sie sich nie mir gegenüber dafür entschuldigt hätte, weil sie ja, glaube ich, gar nicht den Grund dafür sah, denke ich, dass sie darum mir gegenüber eine ganz spezielle Haltung eingenommen hat und das sehr distanziert wurde. Und ich denke, das hat unsere Beziehung ganz nachhaltig ganz schlecht gemacht. Und dem war auch nicht beizukommen.
Die Jähzornigen fühlen sich allein, unverstanden, gekränkt und rasten aus. Und mit ihrem Zorn treffen sie genau die Menschen, die sie am meisten lieben. Wer getroffen wird, versucht zu verstehen, sucht den Fehler vielleicht bei sich oder glaubt, die Jähzornige könne halt nicht anders und sie sei ja sonst als Mensch liebenswert. Und beide hoffen nach jedem Anfall, dass es der letzte sei und dass nun alle alles richtig machen. Aber es ändert sich nichts. Das Muster ist zu stark. Das beschreibt auch der Psychotherapeut Theodor Iten, der sich seit vielen Jahren mit dem Jähzorn befasst.
Ich war ja auch eine Zeit lang jähzornig oder bin einem Jähzornigen zum Teil Familie aufgewachsen. Die Jähzornigen versuchen, den Zorn zu unterdrücken. Wir haben nicht gelernt, den Zorn gesund zu leben, sozusagen, dass wir das ausdrücken können in einer adäquaten Art, sondern wir versuchen, den Zorn zu unterdrücken und irgendwann ist das Fass voll, wie man sagt, und dann verjagt es einem. Ja, es wird oft der Dampfkochtopf als Metapher gebraucht, nicht? Der Dampf muss abgelassen werden, der Druck ist aber immer noch da, auch wenn der Dampf herauskommt. Und die Auslöser sind dann so, dass man ja versucht, ganz nett zu sein, liebevoll zu sein und nicht den Zorn zu zeigen, auch wenn es eine zornige oder vielleicht im Bereich der Wutsituation wäre, um das adäquat zeigen zu können. Und dann braucht es nur kleine Auslöser, die in solchen Situationen dann diesen Jähzornanfall passieren lassen. Währenddem gibt es doch aber auch Jähzornauslöser, wenn man das Gefühl hat, ich werde nicht gehört, nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Das kann sein, ein Mann, dem zu viel geschöpft wird aufs Teller und er hat gesagt, ich möchte gerne nur noch wenig und es wird ihm mehr aufs Teller. Das kann auch ein Auslöser sein. Also die Nichtigkeit ist da, das wird der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, weil diese Menschen, die zum Jähzorn neigen oder jähzornig sind, ja versuchen, den Zorn zu unterdrücken und es nicht mehr geht. Und der unterdrückte Zorn ist immer noch da, verglichen mit dem anderen Zorn, den ich ausdrücken kann, dann komme ich wieder in eine Ruhephase. Also ich kann mich dann wieder leeren sozusagen vom Zorn.
Warum ist denn der Jähzornige eigentlich so wütend? Was steckt dahinter?
Also sicher braucht es den Unterschied zwischen Wut und Zorn. Das sind zwei verschiedene Wörter. Der Zorn, das ist etwas, das eine Zerrissenheit ausdrückt. Wir reden von einem Zornkreis innerhalb des Mittelhirn und des Stammhirn. Also das ist eine Geschichte unserer Evolution. Wir sind Tierwesen, Menschen-Tierwesen. Und wenn eine Bedrohung da ist für uns, für unser Überleben oder für unsere Existenz, dann ist das ein Gefühl oder eine Möglichkeit, uns zu wehren. Also Jähzornigen fühlen sich wirklich existenziell bedroht. Der Atem wird eingeengt, sie haben keine Atemluft mehr, sie gehen jetzt dann ein, es verjagt sie jetzt dann, oder sie verlieren das Bewusstsein. Und ganz heftige Reaktionen werden geschildert. Oder das rumort im Bauch, einer hat das beschrieben mit der Schlange, die dann aus ihm herausbricht, oder das Vulkanöse. Also, und wenn sie dem nicht Luft geben, haben sie das Gefühl, dass sie dann auseinanderfahren. Und sie verplatzen dann auch, ne? Also das platzt aus ihnen raus. Sie sagen die verletzendsten Sachen ihren Geliebten, meistens den geliebten Menschen um sich herum oder den Kindern. Aber das ist ja auch zum Teil wahrhaftige Sachen, was sie wirklich denken, was sie wirklich wahrnehmen. Also die Wahrheit kommt dann auch in dem Moment raus, wie in Vino Veritas. Und das ist ja auch schmerzhaft. Und trotzdem, denke ich mir, ist ein Realisieren dessen, was gesagt wird, nachher ein Aufarbeiten ganz wichtig. Um zu sehen und zu spüren, was ich wirklich denke und was ich gesagt habe in dem Moment.
Hinter dem Jähzorn stehen große Verletzungen, Kränkungen. Mit dem Zorn schützt sich der Zornige davor, die Trauer darüber wahrzunehmen. Theodor Eaton nennt in seinem Buch zum Jähzorn Beispiele. Er beschreibt, wie es in der problematischen Beziehung des Schriftstellerpaares Ingeborg Bachmann und Max Frisch immer wieder auf beiden Seiten zu Jähzornausbrüchen kam. Er forschte auch in der Familiengeschichte des Diktators und Massenmörders Adolf Hitler und zeigte auf, dass sich das Muster des gewaltigen Zorns über Generationen hinweg weiter fortsetzt. Kinder von jähzornigen Eltern werden oft selber jähzornige Erwachsene.
Er war immer sehr unter Druck, sehr nervös, immer unter sehr großer innerer Spannung. Also in erster Linie gab er immer so, ich hätte wohl gesagt, stundenlange Schimpftiraden von sich. Das waren einfach Fluchorgien, was ich dann teilweise auch übernommen habe. Und das konnte wirklich über 5 Minuten gehen. Da war einfach ein innerer Kampf, der sich dann ja, oft so entladen hat in diesen verbalen Attacken.
Und was für Anlässe hat er denn gefunden?
Anlässe gab es in dem Sinne unendlich viele. Das konnte irgendwas sein, ein Nageleinschlag, der nicht gerade reingeht, sondern krumm wird oder irgendwie ein Tippfehler zum zweiten Mal oder irgend sowas. Also völlig belanglos. Alles konnte Anlass sein. Ich denke, da ging gar nicht in eine bestimmte Richtung. Einfach wenn die Grenze erreicht war, was man noch verarbeiten konnte, dann kann irgendwas passieren, was jetzt nicht geplant ist oder was nicht so läuft, wie es laufen sollte, und dann reicht das. Es konnte auch nur sein, dass man im Wege stand. Das ist schon sehr schwierig. Und auf der anderen Seite gewöhnt man sich irgendwie dran. Also das war ja ein so starker Grundzug. Das ist einfach bis heute eigentlich allgegenwärtig. Und ich denke, man ist dann immer ein bisschen wie auf Nadeln, man versucht natürlich immer zu umschiffen, man versucht möglichst, kann man was abnehmen, kann man es irgendwie erleichtern, dass es eben nicht zum Ausbruch kommt, weil man gewisse Dinge weiß man schon vorher, also gerade wenn es irgendwie ins Handwerkliche ging, was ihm nun einfach nicht lag, da wusste man schon, das ist eine Frage der Zeit, und dann explodiert der. Und dann hat man natürlich versucht, kann ich nicht, und ich mach schon, und das kannst du nicht, und vergiss das, wie willst du denn das können? Und das. Er hat immer sehr, ein viel verwendeter Fluch, Kopfdami, das konnte er wirklich so stundenlang vor sich hin sagen. Und ich weiß noch, wir saßen mal in der Badewanne, und er musste mir den Rücken schrubben, vermutlich nach einem langen Arbeitstag, und ich kann mir gut vorstellen, dass es von Mutters Seite her hieß, mach mal. Und er war halt gar nicht in der Laune und hat mir also diesen Rücken ziemlich grob geschrubbt. Und das tat weh, und ich sagte nur, aua Kopfdami. Und dann habe ich aber eine Wasche gekriegt. Bin also da wirklich war kurz unter Wasser und dann war er wirklich, weißt du eigentlich, was du da sagst? Und ich dachte, aber der sagt doch das jeden Tag 1000 Mal. Das war wirklich so. Das sind so Dinge, die vergisst man nie. Also, egal wie alt man dann wird, die bleiben.
Ich erinnere mich, als ganz kleiner Junge hat er mich einmal zu Bett gebracht, was praktisch nie vorkam. Und er hat mich gekitzelt. Ich war vielleicht 5 Jahre alt. Und er, in diesem Kitzeln habe ich ihm als Reaktion, ohne Absicht, ins Gesicht geschlagen. Und da hat er mich übers Knie gelegt und hat geflucht und hat zugeschlagen und mich ins Bett geworfen.
Wie hat denn die Mutter reagiert?
Die Mutter hat selbst Angst gehabt und hat nichts unternommen. Ich denke, sie hatte auch Angst, dass sie unter seiner Wut zu leiden hätte. Also meine Mutter, die war so verängstigt, die konnte für uns gar nicht, sie konnte nicht einmal im Nachhinein für uns da sein, denn sie hat sich solidarisiert mit ihm und hat gesagt, ja, du hättest halt müssen und du weißt ja das und so weiter.
Wie haben Sie es denn geschafft, diesen Wutanfällen auszuweichen oder zu verhindern?
Eben einerseits mit Wohlverhalten. Wohlverhalten im Sinne von so verhalten, wie ich mir vorstelle, dass der Vater das will. Andererseits war die permanente Angst schon vorhanden. Das Damoklesschwert schwebte dauernd über mir. Allerdings muss ich sagen, die Pubertät habe ich mit ihm nicht mehr erlebt, weil er gestorben ist, als ich 13 Jahre alt war. In meiner Fantasie, da habe ich ihn oft zusammengeschlagen. Da kommt mir ein Film in Sinn, der mich sehr bewegt hat. Der Film heißt Padre Padrone. Ja, in dem Film Padre Padrone, da will der Junge aufs Festland von Sardinien auswandern, aufs Festland von Italien und studieren. Und der Vater rastet aus, das ist der ganze Konflikt in dem Film. Die Eigenständigkeit des Jungen, die er nicht zulässt. Und als er einmal zurückkommt, bereits mitten im Studium oder sogar abgeschlossenes Studium, sitzt er in der Küche. Und der Vater kommt hinein und rastet wieder aus und hat einen Pfahl in der Hand. Und der junge Mann bleibt sitzen und spürt das, wie der Vater den Pfahl erhebt. Und er sagt ihm, wenn du Mut hast, dann schlage zu. Der Vater dreht sich um und geht raus. Aber es war auch der endgültige Bruch. Und in dem Film habe ich eigentlich einen Wunsch, eine Wunschvorstellung gehabt. Ich hätte mit meinem Vater mindestens diese Situation erleben können. Aber durch seinen vorzeitigen Tod war es mir verwehrt, ihm auf gleicher Höhe zu begegnen. Und entweder ihn zu zwingen zu gehen, nicht ich muss gehen, sondern er. oder zurückzuschlagen.
Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist.
Der Psychotherapeut Theodor Eaton versucht, den zerstörerischen Kreislauf des Jähzorns in Zahlen auszudrücken, und dabei zeigt sich, dass er am meisten innerhalb der Familie vorkommt. Dabei werden deutlich mehr Frauen als Männer nur in der Welt der Familie jähzornig. Männer geraten oft an verschiedenen Orten, also auch am Arbeitsplatz oder im Straßenverkehr, in Rage. Aber was auch immer solch statistische Erhebungen ausdrücken, ob sie präzise sind oder nicht, es ist eine seelische Katastrophe für alle, auch für die Opfer.
Das ist schockierend natürlich, weil man ja in einer Beziehung ist mit der Person meistens. Es kommt darauf an, ist man ein Kind oder ist man auch ein Erwachsener, vis-à-vis von einem Erwachsenen, das bekommt schon eine andere Dimension, oder ob ich ausgeliefert bin, hilflos als Kind, oder ob ich als Partner oder Partnerin von einem Jähzornigen dastehe, wo ich mich dann zurückziehen kann, dass man rausgeht aus dem Raum und nachher hofft, dass man das besprechen kann, was passiert ist. Mit einigen kann man das besprechen, mit anderen nicht als Opfer, weil das schon ein Bedürfnis ist, sich auszutauschen über diese starken Gefühle, weil das kann ja allenfalls auch ein Gegenzorn auslösen, also gerade bei Erwachsenen, die also dann Feuer mit Feuer zu bekämpfen, weil man sich selber auch übergangen fühlt oder unterdrückt fühlt von einer zornigen Person.
Ganze Familien geben sich um einen jähzornigen Mühe. Das sind Systeme, in denen viel Druck ist, viel Anspannung, viel Angst. Und die Leute rund um den Jähzornigen, um die Jähzornige, nehmen ihn ja nicht mehr voll, nehmen ihn gar nicht mehr richtig ernst.
Sie nehmen ihn nicht mehr ernst, das ist dann eine Schutzform, umzugehen mit ihm oder mit ihr, was aber dann das Risiko hat, dass er, wenn er nicht gehört wird oder nicht gesehen wird oder wahrgenommen wird, eben auch wieder in einen Jähzornanfall, also wie der Teufelskreis, eine Spirale nach unten kann das auslösen.
Meine Mutter hat verschiedene Lebenspartner gehabt. Und ich denke, immer wenn entweder die Partner von meiner Mutter genug hatten von dem Terror, weil das war es ja auch eigentlich. Es war auch Terror, den ich heute denke, den sie auch benutzt hat, um ihren Willen zu kriegen. Und das hat immer sehr gut funktioniert auch. Und ich denke, wenn entweder der Partner genug hatte oder wenn, vielleicht auch wenn sie sich genug dafür geniert hat, dann hat sie die Partnerschaft abgebrochen und irgendwo neu angefangen und sehr häufig auch neu angefangen mit einem komplett neuen Freundeskreis. Also ich denke, ihr Leben wurde unheimlich geprägt von diesen Ausbrüchen.
Ich denke, diese Jähzorn-Geschichte hat mich ein ganzes Leben lang sehr viel Nähe und Beziehung gekostet. Immer, immer und immer wieder. Und das ist eine sehr traurige Seite.
Wie hat Ihre Partnerin denn reagiert?
Enttäuscht. Ich denke, das sind Enttäuschungen. Wie kann der nur so blöd, sage ich jetzt mal, tun? Das ist doch kein Anlass, das ist doch kein Grund. Und ich verstehe, wenn man nicht so geartet ist, ist das kein Grund. Und man weiß das von sich selber ganz genau. Das ist kein Grund. Wenn mir, nachdem ich irgendwie den ganzen Tag gearbeitet habe und jetzt nach Hause komme, ich bin ein begeisterter Koch, ich liebe das Kochen und ich möchte jetzt meine Lieben verwöhnen und denen ein wunderbares Essen bereiten und alles geht gut und es schmeckt fantastisch und dann die Soße, an der ich eine Stunde lang gearbeitet habe, Kräutchen und Schalotten und Thymian gezupft und weiß nicht was und Reduktion gemacht und dies und das, da steckt eine Stunde Arbeit drin und dann stürzt die um und fällt aus. Das ist eine Katastrophe für mich. Ich kann da nicht einfach sagen, och, machen wir den Beutel auf. Das trifft mich in einem solchen Moment in mein Innerstes. Und für einen anderen ist da nur, da ist jetzt halt diese Soße ausgeschüttet und halt dieses Glas runtergefallen. Aber für mich ist das unerträglich in dem Moment. Einfach zu viel, geht nicht, hat nicht Platz.
Wie ist denn das, wenn jemand einfach so enttäuscht ist?
Ja, wenn man jemandem so nahe steht und den so liebt, ist das natürlich sehr bitter. Man kann damit auch keine Auseinandersetzung führen. Man weiß, da ist jetzt einfach ein Stück dieser Liebe abgebrochen. So empfinde ich das dann. Und nicht mehr zu kitten irgendwo. Und wenn man so lange mit einer solchen Geschichte lebt, weiß man auch ganz genau, es wird eine weitere geben. Es wird wieder eine solche Situation geben. Ich kann mich bemühen ohne Ende. Ich bin nicht gefremd davon. Ich kann keine Garantien abgeben. Ich kann mich ja selber nur bedingt schützen. Und das Verrückte ist, man verletzt sich damit unwahrscheinlich. Also ich selber fühle mich ja nach einem solchen Ausbruch so erniedrigt. So, ich bin ja selber so enttäuscht von mir. Ich lehne mich selber ab. Ich hasse nicht vielleicht ein dickes Wort, aber irgendwo geht's schon in die Richtung. Also ich verzweifle über mich selbst und dann eben noch, wenn die dann über die am nächsten stehen, die am wichtigsten sind, auch noch in die Richtung stoßen, das ist zum Verzweifeln. Das ist wirklich schwer ertragbar.
Und als er sich dem Lager näherte, sah er das Kalb und die Reigentänze. Da entbrannte der Zorn des Mose, und er warf die Tafeln hin und zerschmetterte sie unten am Berg. Dann nahm er das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es im Feuer und zerstampfte es, bis es Mehl war, und streute es auf das Wasser und ließ die Israeliten trinken.
Auch wenn der Volksmund vom heiligen Zorn spricht und das Gefühl der Wut oft durchaus angemessen ist, bringt der Jähzorn sehr viel Unheil. Es ist schwierig, diesen Affekt unter Kontrolle zu bringen. Natürlich wusste ich, dass ich mit meinen Ausbrüchen andere verletze, und ich schämte mich auch dafür. Aber wirklich bereit, etwas zu ändern, war ich erst, als ein Freund nicht mehr mitspielte. Entweder du hörst auf, oder ich gehe, sagte er. Und er meinte es ernst. Ich musste einen Weg finden.
Wenn regelmäßig die Wut, die ich spüre, oder der Zorn ausgedrückt werden kann, dann reguliert sich das. Es gibt die Möglichkeit, wenn ich mich mit dem beschäftige, oder diejenigen, die in die Therapie kommen, sich mit Jähzorn beschäftigen, zu spüren, wann das anfängt. Also ich kann die Auslöser von außen, das kann ich anfangen zu spüren, ob sich was regt in mir in Richtung ein Jähzornanfall. Und wenn ich da eine Möglichkeit habe, das zu regulieren, dann kann ich da was unternehmen.
Sie sprechen dabei von einer egozentrischen Sucht, also der Jähzorn sei eine egozentrische Sucht.
Ja, das ist so, dass diejenigen, die wie zum Beispiel die Naomi Campbell oder andere, die das ausdrücken können auf der männlichen Seite, eher Schauspieler wie Klaus Kinski, die haben kein Interesse, ihren Jähzorn zu bearbeiten oder zu regulieren. dass in der Umfrage hat sie das gezeigt, also 85% machen etwas, sind betroffen und realisieren das und werden etwas tun, weil sonst zerstören sie ja immer mehr in ihrem Leben Freundschaften, Arbeitsstelle, Existenz. Wenn dem 15% unternehmen nichts, weil das für sie ein Genuss ist, dieser egozentrische, narzisstische Genuss, in dem Moment sich durchsetzen zu können oder zu wollen und die Mitmenschen, die da sind, das fürchten zu lernen oder einzuschüchtern. Das Diktatorische ist da auch drin. Ne?
Es braucht also den Willen, den klaren Entscheid, etwas zu unternehmen, sowohl von den Rumbrüllenden als auch von den Angeschrienen. Eine ultimative Haltung.
Ja, sonst geht es einfach weiter. Das kann sein, dass ich dann in eine Kollusion hineinkomme. Das heißt, dass ich mitmache sozusagen. Abhängigkeit ist ja auch in der Alkoholsucht ein großes Thema. Oder das Gefühl habe, ja, ich kann ja diese Person aus diesen Zornattacken herauslieben und sie oder er wird das nicht mehr tun. Meistens muss man realisieren, dass es so nicht geht, dass sich immer wieder wiederholt. Weil oft ist ja dann im Jähzorn, wenn das innerhalb von Familien passiert, ist es ja verbunden mit Gewalt, also diese Gewaltausübung der Familie. Und das wiederholt sich immer wieder. Und es ist ganz wichtig, dass in der Phase, wo die Person, die jähzornig ist, dann abgeklungen ist vom Zorn und sich eigentlich traurig fühlt und sich auch schuldig fühlt und sich oft entschuldigt. Und auch wenn das Ultimative da ist, also jetzt musst du wirklich was unternehmen, es tut mir leid, ich mache jetzt etwas, wird nie mehr passieren, aber es passiert dann wieder, dass man als Opfer die eigene Wahrhaftigkeit oder Glaubwürdigkeit aufrechterhalten muss. Wenn ich dann zuerst warne, also wenn jetzt nichts passiert, dann gehe ich. Und dann, wenn ich dann auf die Stufe komme zur Drohung, also wenn jetzt ist das letzte Mal, dann muss ich wirklich was unternehmen. Also ich muss dann die Beziehung beenden oder ich muss mich trennen, also ich muss ausziehen von der Person, um mir selber gut genug schauen zu können. Also das ist ganz wichtig, ja.
Also ich muss dann auch wirklich glaubwürdig bleiben, indem ich handle und nicht nur drohe. Und wenn jemand in einer großen Abhängigkeit ist und mit einem Partner zusammen ist, der oder die einfach sehr uneinsichtig ist, dann ist das eine Riesenleidensgeschichte.
Das ist eine Riesenleidensgeschichte, ja. Darum nenne ich das ja auch eine veritable Volksplage. Das ist ja 25% der Bevölkerung, gegenwärtigen Bevölkerung der Schweiz nach unseren Umfragen jähzornig. Das heißt, sehr viel Leid ist da. Ich finde das eine Katastrophe, vor allem für die Opfer, weil es so viel Elend produziert und immer wieder weitergeht, weil die Opfer dann selber manchmal in die Position kommen, als ältere Menschen dann wieder Täter zu werden.
Ja, und jetzt bin ich selbst in der Rolle des Vaters. Zwei kleine Kinder. Und ich habe mir vorgenommen, meinen Kindern das nicht anzutun. Und ich spüre es, wenn vor allem jetzt der Ältere nicht macht, was ich angeordnet oder gesagt habe, wie in mir Wut hochsteigt. Und ich verunsichert wäre, weil ich dann so bin wie mein Vater. Allerdings ist es nicht so, dass ich wirklich ausraste und ihm etwas antue, weder verbal noch körperlich. Oft hilft es mir dann in der Situation zu blödeln, um die Situation aufzulösen für mich, allenfalls mich über mich selbst lustig zu machen, mich zu karikieren. Und dann lacht Elias und ich auch.
Es geht darum, und das habe ich versucht und andere auch, das zu stoppen. Also nicht, dass meine Kinder auch jähzornig werden oder Jähzornanfälle haben, sondern dass sie lernen, ihre Wut und ihren Zorn gesund sozusagen auszuleben in sozialen Situationen. Es ist erlaubt, Zorn zu haben, es ist erlaubt, Wut zu haben oder sich zu ärgern. Es ist wichtig, was aber nicht geht und was total zerstörerisch ist, ist dauernd in diesem Jähzorn-Modus zu bleiben und seinen Zorn jähzornig ausdrücken zu müssen. Das geht nicht mehr. Das ist sehr, sehr zerstörerisch.
Ich
Ich denke, man begegnet tobenden Menschen überall. Was ich aber merke, dass wenn jemand zornig wird, dass ich dann innerlich wieder festfriere und dass ich weglaufe oder dass ich ausweiche, weil dem habe ich nichts gegenüberzusetzen, dem komme ich nicht bei und ich glaube, ich habe mir selbst beigebracht, um dann einfach wegzugehen.
Wir müssen dieses Umdenken hinbekommen in unserer Generation, wo wir sagen, nicht mehr wie früher den Zorn zu unterdrücken oder das ist anständig, den Zorn zu unterdrücken. Und dann gibt es halt diese Jähzornigen, diese 25%, die das halt nicht gut genug können. Aber das sind ja meistens die liebevollen Menschen im sozialen Alltag. Sondern wir müssen versuchen, jetzt wirklich den Zorn anzunehmen, die Wut, und dass wir das ausdrücken können, ohne in diese Zerstörungswut zu kommen oder diese sinnlose Zerstörung. Das geht nicht.
Der arme Hund, man muss dazu sagen, ich habe später diesen Hund mehrfach gehütet, auch mal eine ganze Woche alleine gehütet, weil die Besitzer dann weg waren. Der Hund hat mich geliebt. Also ich liebe Hunde eigentlich sehr und habe auch einen sehr guten Draht zu Hunden. Aber, naja, der wusste schon, warum er geschüttelt wurde. Nur die Menschen ringsum wussten es wohl nicht so ganz.
Doppelpunkt.
Jähzorn, die unterschätzte Volksplage. Ein Feature von der Katharina Kilchenmann, wo jetzt gerade mit dem renommierten Featurepreis von der Stiftung Radio Basel ist ausgezeichnet worden. Mit Musik von John Zorn, Stimmen von Betroffenen und mit dem Psychotherapeut Theodor Itten. Realisation Daniel Habertür, Zitat hat der Johannes Meyer gelesen. Die Sendung nochmal hören oder den Link von dieser Sendung jemandem schicken, der interessiert an dieser Sendung sein könnte, ganz einfach drs1.ch. Es ist anderthalb Minuten vor den 9.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.